Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein das ein oder andere Glas Wein trinken und Christoph schlaue Dinge darüber erzählt. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Womit fangen wir an? Siehst du, wir machen das so selten, dass ich mich immer wieder daran erinnern muss, wie wir die Sendung starten. Und die starten wir damit, dass wir sagen, womit wir das Trinken beginnen.
Das stimmt. Das ist, glaube ich, die 126. Sendung, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Und ich habe es immer noch nicht drauf.
Und ja. Wir fangen an mit dem Etikett mit dem etwas impressionistisch anmutenden Blatt La Croix Morisseau von Complémentaire. Ein Muscadet. Genau. Also wir machen ja sozusagen eine kurze Sendepause, was Osteuropa angeht, weil es tatsächlich nicht so einfach ist, von dort Weine zu bekommen, wenn man jetzt nicht ständig Ungarn machen will oder Südmähren oder so. Also vertrauenswürdige Händler dann auch zu finden, die jetzt rumänische oder moldawische oder polnische Weine anbieten, ist nicht ganz so einfach. Aber im November geht's weiter und im Dezember machen wir auch nochmal was.
So viel Dezember schon mal verraten. Die Weihnachtssendung mit geilem Shampoos und so.
Ja, genau.
Herrlich.
Ja.
Muscadet. Kein Muscatella, oder? Das ist was anderes, oder?
Muscatella ist was anderes, ja. Genau, Muscatella ist ja eine sehr aromatische Rebsorte. Genau. Also Muscat, Muscatella.
Muscat.
Ne? Muscat dann im Französischen.
Muscatnuss.
Ja. Müller. Verschiedene Varianten. Aber das ist eine sehr aromatische Rebsorte, die früher vor allen Dingen und auch heute noch häufig zu Süßwein verarbeitet wurde und wird. Aber man bekommt auch sehr schöne aromatische trockene Weine aus Muscat. Aber Muscadet ist was anderes. Muscadet heißt eigentlich, also die Rebsorte heißt eigentlich Melon de Bourgogne. Wobei man...
Melon, mit
Melone.
Melone, tatsächlich Melon.
Ja, also Melon, aber ohne E. Also Melon. Ich weiß jetzt nicht, ob...
Melon.
Tatsächlich, ich habe nie nachgeguckt, ob Melon im Französischen irgendwas Besonderes heißt. Auf jeden Fall ist es eine Rebsorte, die ursprünglich mal aus dem Burgund, deswegen Melon de Bourgogne, also das heißt, glaube ich, das heißt schon Melone wahrscheinlich, vielleicht weil die Trauben irgendwie eine melonenförmige Form haben, wobei Melon ja eigentlich auch
Melone
sind. Ja, ne, genau. Die ist also irgendwann mal aus dem Burgund an die Loire gekommen, und zwar eben ins sogenannte Nantais. Also die meisten Gebiete an der Loire heißen ja so ein bisschen wie die Hauptstädte, also Nantais um Nantes herum, Anjou um Angers herum.
Ach Gott, das habe ich nicht, das habe ich nicht gemerkt.
Touraine um Tours herum.
Gott, ist mir das unangenehm. Genau. Oh Gott.
Ja. Das heißt, wir trinken jetzt im Prinzip, flussaufwärts wieder, weil dieses Nantais mit dem Muscadet eben ganz unten quasi schon fast am Atlantik ist. Mhm. Und da ist diese Rebsorte also irgendwann aufgetaucht und wurde dort dann kultiviert, vor allen Dingen erstmal, Schnaps zu brennen. Also so ein bisschen so ähnlich wie im Armagnac und Cognac hat man eine vergleichsweise neutrale Rebsorte gesucht. Also genau das Gegenteil jetzt von Muscat. Mhm. Also eine, die eine vernünftige Säure hat, aber aromatisch jetzt nicht so eine starke Rolle spielt, dass sie diesen Brand später irgendwie dominieren würde. Das haben vor allen Dingen die Holländer gemacht, also auch schon in der Gascogne, und die waren auch in Bordeaux ziemlich aktiv. Nicht zuletzt deswegen, weil die ja wussten, wie man Landstriche entwässert. Mhm. Und insofern waren die an vielen Küsten auch in Frankreich aktiv und haben aber von da aus eben auch viel Wein nach Holland gebracht oder in die Niederlande, besser gesagt. Und dann kam aber irgendwann, war das mit den Bränden, Schnapsbrennerei so ein bisschen vorbei, und die Weingüter haben angefangen, eben normal Wein zu erzeugen aus verschiedenen Rebsorten. Aber im Prinzip hat sich dieser Melon de Bourgogne durchgesetzt, sie versuchen alle und mittlerweile auch ein bisschen erfolgreicher sozusagen auch die Traube Muscadet zu nennen, weil Melon de Bourgogne wirft immer Fragen auf, ja. Warum heißt denn diese Rebsorte Melon de Bourgogne, wenn wir doch irgendwie in Nantes sind?
Schmeckt ja eigentlich nach Melone.
Genau.
Ja. Ja. Ist tatsächlich, zumindest in der Nase, tatsächlich ein bisschen unaromatisch, ne?
Ja, das ist also, eine. Genau, es ist so ein bisschen eine Rebsorte, die mehr über, sagen wir, Textur und Struktur funktioniert, über Säuren. Die harmoniert sehr, sehr gut mit den Böden, die es dort gibt. Also die Böden im Nantais, die sind vor allen Dingen durch das Massiv Arémoricain, also Arémorica, ne?
Kennt man aus Asterix, ne?
Kennt man aus Asterix, genau. Das war mal ein großes Bergmassiv dort. Dieses Nantais ist sehr stark dominiert von den Gesteinen, die es dort gab. Das sind so vulkanische Gesteine, die aber schon in der Erde erkaltet sind, also die nicht als Magma aufgetreten sind. Das sind eben Gneis und Glimmer und Basalt vor allen Dingen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, also Amphibolite sind da drin, Orthogneis, was auch immer, Quarz, es gibt ein bisschen Sandstein. Der Boden ist ganz anders als da, wo wir dann nachher sind, im Anjou oder dann später in der Touraine. Also es gibt wirklich so vier ganz große, oder fünf sogar an der Loire, so ganz große, von unterschiedlichen Gebirgen früher beeinflusste Böden. Und das Interessante eigentlich am Muscadet ist, finde ich, dass er, jetzt mal abgesehen davon, wie er nachher schmeckt, eine Rebsorte ist, deren Weine extrem gut reifen. Also ich habe bei mir noch Weine im Keller liegen, die sind von 2002 und von 1998. Mhm. Ich habe aber auch schon gehört, dass ein Weingut, das ich ganz gut kenne, dass die immer noch Weine aus den späten 70er Jahren haben. Was für ein Wein, der im Prinzip in den 70er Jahren wahrscheinlich irgendwas um die 90 Centime oder 3 Franc gekostet hat.
Okay, also eine Mark.
Ja, genau, echt ein Hammer ist, weil Muscadet ist eigentlich weitgehend immer noch ein bisschen unterschätzte Sorte und daher auch ein Wein, der immer noch vergleichsweise sehr günstig ist. Also gerade, ja, also ich meine, da stehen 13.000 Hektar im Nantais, das ist jetzt nicht ganz wenig. Viel ist wirklich einfacher Wein, der im Supermarkt auch überall in Frankreich zu haben ist. Also findest du Muscadet. Und der Klassiker ist eigentlich so Muscadet mit Austern. Also wenn du irgendwo Austern kaufst in Frankreich, dann kriegst du auch ein Glas Muscadet dazu. Ich finde, das passt gar nicht so gut. Ich finde halt, dass tatsächlich so Muscheln, also diese schwarzen Bouchot-Muscheln, viel, viel besser passen dazu.
Was würdest du dann zu Austern geben?
Zu Austern. Ja, wir haben hier in Hamburg mal vor Jahren tatsächlich einen großen Austern-Contest gemacht.
Oida.
Und zig verschiedene Weine. Also jeder hat zwei, drei verschiedene Weine mitgebracht. Und der Sieger war nachher, und das ist wirklich so ein bisschen ein Geheimtipp, ein gereifter Sauternes, also ein Süßwein aus dem Bordeaux.
Ist der nicht viel zu intensiv für so einen Auster?
Nee, das funktioniert super, weil die Auster ist ja recht fleischig.
Ja.
Und irgendwie passt das ganz hervorragend.
Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass es den Muscadet gerade deswegen gibt, weil er selbst vergleichsweise wenig aromatisch ist, aber wie du sagtest, eine gute Textur im Mund hat.
Mhm. Ja.
Interessant. Genau. Naja. Mit mir geht eh kein Austern.
Aber es funktioniert insgesamt, funktioniert es natürlich auch mit Auster. Also man kann schon Muscadet natürlich zu Austern und überhaupt zu Meeresgetier und auch zu Fisch irgendwie reichen. Das funktioniert schon ganz gut.
Ist das, warte mal. Ich rieche so ein bisschen was Erdiges. Ist das mein dreckiges Glas oder ist das der Wein?
Ich habe tatsächlich noch ein bisschen was Fischiges am Glas, aber nee, es ist auch der Wein. Es ist so ein bisschen steinig, erdig, würde ich sagen. Nee, ich hatte tatsächlich irgendwie mir ein Brot mit so Rillette gemacht im Vorfeld und ein bisschen was ist, glaube ich, am Glas hängen geblieben, weil ich probiert habe, welcher Wein am besten dazu passt. Aha. Tatsächlich war es der Lajoux, zu dem wir später kommen. Ja, aber es ist, ich würde auch sagen, es ist ein bisschen was Erdiges, es ist ein bisschen was steinig-jodiges auch.
Mhm.
Es hat auch was Wildes, finde ich. So ein bisschen Wildkräuter und ich würde mal sagen Zitrone mit so ein bisschen Abrieb.
Ja, das ja. Wildkräuter, dafür ist meine Nase nicht fein genug, glaube ich. Aber zitronig, Abrieb, ja. Ja. Im Chat machen sich jetzt die Jahrgangssardinen auf und ich kriege die Krise, weil ich die in der Küche habe.
Ach, shit. Ich probiere mal.
Ja, ich mache mit.
Oh. Ich mag das ja. Ne?
Das genau. Der hat was Brotartiges. Oh, das ist ja interessant.
Ja, finde ich gut. Ja.
Und ich finde auch, dass der Geschmack, also das, was ich eben als erdig in der Nase beschrieben habe, wenn man jetzt diesen, so ein bisschen den brotartigen Geschmack im Mund hat, könnte das auch sehr gut die Kruste eines Brotes sein, eine dunkle Kruste eines Brotes.
Genau, so ein bisschen Brotkruste. Ich denke, das kommt einfach, also ich meine, alle drei Weine kommen ja aus dem Bestand vom Alex Zülch, das heißt, gehören sozusagen zur, wenn man so will, zur Naturweinkategorie. Also es sind Weine mit möglichst wenig Intervention, vor allen Dingen bei allen dreien ist klar, das ist Spontangärung, da ist bei der Gärung nichts zugesetzt. Und wenn Schwefel, dann eben erst zur Füllung und dann aber auch ganz wenig, sodass die Weine eben alle sehr offen wirken. Ne? Das ist ja irgendwie immer sozusagen der Effekt, wenn man keinen oder wenig Schwefel drauf tut, dass die Weine eigentlich von Anfang an sehr offen sind. Und um die Weine ja auch stabil zu machen, werden die, und ich denke mal alle drei, im Prinzip so ausgebaut, dass die die ganze Hefe, die in diesem Wein ist und die eben mit der Vergärung da ist, die wird ja normalerweise bei einem konventionellen Wein wird die Hefe relativ schnell abgezogen. Und bei solchen Weinen bleibt die halt im Fass, also die ganze Hefe. Es gibt ja sozusagen eine grobe Hefe und eine Feinhefe. Also viele Weine bleiben dann später auf der Feinhefe. Im Muscadet, also in diesem Muscadet-Gebiet, gibt es sogar einen Begriff dafür, nämlich Muscadet sur lit. Das ist ein Qualitätsbegriff.
Muscadet im Bett, ja.
Sur lit. Dass er also länger auf der Feinhefe war. Das ist sozusagen sogar ein eigener Appellationsname, also innerhalb dieses Appellationsnamen. Hier bleibt aber die gesamte Hefe eigentlich im Fass und dadurch kannst du eigentlich sehr schön, also du hast dann immer irgendwie irgendeine Form von hefigen Aromen im Wein und die können sich eben dann auch mit der Zeit Richtung Brotkruste entwickeln.
Okay.
Ne, manche Weine, die gehen ja dann eher Richtung Brioche zum Beispiel, wenn du Chardonnay hast, also auch gereiften Chardonnay-Champagner, also Blanc de Blanc, dann geht es häufig so ein bisschen Richtung Brioche oder Patisserie. Aber manche gehen dann eben auch so ein bisschen Richtung Brotkruste. Und das finde ich hier sehr, finde ich sehr schön. Ja. Ja, ich auch sagen, ist gut.
Ich habe es tatsächlich immer wieder geschafft, den Wein rechtzeitig aufzumachen, nämlich gestern Abend. Der war der nicht schlecht, aber der war, das hat sich echt gelohnt. Also der war weit von dem entfernt, was ich jetzt im Glas habe. Ja.
Ja, das ist.
Also gestern war das einfach ein vergleichsweise geschmacksarmer, so ein Zechwein eigentlich. Also der hat ja einen super Trinkfluss.
Neutral, genau.
Und also das Säure ist ja super in der Balance. Also, aber das wäre jetzt nichts gewesen, wo ich gedacht hätte, och, da kann man mal eine Sendung drüber machen. Also, ja. Sehr schön.
Ja, finde ich auch.
Das ist einfach sehr, sehr unaufgeregt auch. Also
ja, genau. Und das ist halt das, was ich, also ich
schön.
Bin wirklich ein großer Fan von Muscadet, weil unter anderem deswegen, weil es ein unaufgeregter Wein ist, der niemandem irgendwie, der niemals laut ist, also jetzt wie Sauvignon Blanc oder so, irgendwie einen Fluss hoch, der kann ja extrem laut sein und schrill und das ist der nie. Es geht bei Muscadet geht es wirklich immer darum, was macht er am Gaumen. Und das Spannende finde ich hier eigentlich ist, dass diese Böden, also diese granitischen, gneisigen, basaltischen Böden, die bringen einfach eine ganz eigene Säurespannung immer in diesen Wein. Und das können wir nachher, wenn wir im Zweifelsfall die dreimal hintereinander probieren oder nebeneinander probieren, merkt man, das finde ich sehr gut, weil diese drei Weine, das sind natürlich andere Rebsorten, aber die haben halt auch immer ganz andere Böden, also ein ganz anderes Gestein mit anderen, auch mit anderen pH-Werten und so, mit anderen Säuren und allein deswegen sind schon andere Weine. Und aber ich finde eben diese, dass diese gneisigen basaltischen granitischen Gesteine eben so eine ganz eigene, so eine ganz leicht elektrisierende Spannung mit in den Wein bringen. Mhm. Trotzdem bleibt er unaufgeregt eigentlich, der Wein, ne? Und hat neben diesem Hefigen, was ja auch so ein ganz kleines bisschen Süße reinbringt, was ja irgendwie auch so das geschmackig macht, finde ich, ist es aber hinten raus immer auch so ein bisschen herb, wie so ein bisschen ja, vor ja. Zitronenabrieb oder ja, so. Ne?
Genau. Ich gucke gerade bei Alex auf der Seite, hat er den gar nicht mehr im Programm? Worunter muss ich denn gucken? Loire?
Doch, komplementär.
Da unten komplementär, ganz am Ende. Ja, okay. Sein. Unter Muscadet vielleicht einfach mal gucken, ja.
Doof. Ja.
Oder so. Gute Idee. Ja,
genau.
11,90, super.
Ja, das ist halt der Wahnsinn. Ne? Also ich meine, es gibt, also ich sag mal, Muscadet, das ist wirklich eine Landschaft, die so ein bisschen vergessen worden ist. Die ist auch nicht sonderlich spektakulär, muss man sagen. Das ist so alles relativ flach. Also, ich sag mal, 50 Meter über Meeresspiegel. Das sind halt so, ne, die Ausläufer hin Richtung zum Atlantik. Es ist alles relativ nah an Nantes. Mhm. Nantes wiederum ist allerdings eine wirklich sehr, sehr schöne Stadt. Insofern lohnt sich das schon so in der Kombination. Und es gibt auch ein paar wirklich schöne Ecken in diesem Muscadet-Gebiet. Aber diesem Wein wurde halt nie so richtig viel zugetraut. Das ist so ein bisschen wie bei Silvaner in Deutschland. Ne? Ich meine, Silvaner in Deutschland war die mit Abstand am meisten angepflanzte Rebsorte, aber es war halt immer nur Brot- und Butterwein. Das ist halt mit Muscadet auch so. Ne? Und dann haben die, dann hat so eine Gruppe von Winzern ab den 1990er Jahren versucht, bestimmte Cru sozusagen festzulegen, also bestimmte besonders gute kleinen Appellationen innerhalb der großen Appellation und haben dann innerhalb von 20 Jahren etwa, haben die es geschafft, nach und nach so ein gutes Dutzend, ein bisschen mehr mittlerweile, an sogenannten Cru Kommunal festzulegen. Also Orten, die sich auszeichnen durch eine bestimmte Qualität. Und das hat dem Ganzen durchaus einen Schub gegeben, weil dann kann man jetzt im Zweifelsfall, ich meine, die machen das jetzt hier nicht, aber im Prinzip kommt dieser Wein aus La Haye-Foissière und La Haye ist irgendwie witzig, es hört sich irgendwie total belgisch an. La Haye-Foissière und La Haye-Foissière ist tatsächlich einer dieser Cru Communal. Und das hat dem Ganzen, wie gesagt, so ein bisschen einen Schub gegeben, weil die natürlich für diese Cru Communal dann auch nochmal bestimmte Ertragsbegrenzungen und so weiter festgeschrieben haben, damit da eben dann auch wirklich nur gute Weine herkommen. Und mittlerweile, also gerade in der Gastronomie würde ich sagen, sieht man die Weine zunehmend ein bisschen häufiger, weil die Gastronomie ja auch immer so ein bisschen gucken muss, wie sie die Weine kalkuliert und das ist halt schnell sehr teuer und mit Muscadet kannst du eigentlich, du musst den Leuten das erklären.
Ja.
Also, ne, die Leute kennen Muscadet nicht in der Form oder denken eben, das ist so der 5-Euro-Wein aus dem unteren Supermarktregal. Aber wenn man es ihnen erklärt, dann funktioniert das auch ganz gut.
Ja, jetzt auch noch die Frage, ob der 5-Euro-Wein, also heute noch der 5-Euro-Wein aus dem unteren Supermarktregal vielleicht ein sehr guter Wein ist, den sie halt einfach nur nicht besser verkauft kriegen.
Ja, ich meine, also ich sag mal, diese Cru Communal, ich habe jetzt im, wann war das, im Juni, habe ich eine Veranstaltung in Frankfurt gemacht zu dem Thema. Mhm. Und da waren nur Cru Communal und diese Weine haben irgendwie alle so zwischen 12 und 18 Euro gekostet, sag ich mal. Aber die waren alle schon mindestens 5 Jahre gereift, ja, bevor die auf den Markt bringen. Ich meine, das hast du sonst nirgendwo, ja, du kriegst sonst nirgendwo solche Weine mit einer wirklich durch die Bank weg guten Qualität bis sehr guten Qualität, die eben auch eine gewisse Reife haben, was man jetzt bei diesem Wein ja auch schon hat mit 4 Jahren. Mhm. Und wo diese Brotkruste dann eben auch herkommt, die wir es da am Anfang nicht gehabt haben, dass du das für dieses Geld bekommst. Ne? Mhm. Und überall wird es teurer, also im Wein teilweise irre viel teurer und da kriegst du immer noch eigentlich einen Schnapper, ja.
Das heißt, wenn ich da einen für 20 oder 30 Euro kaufe, habe ich was, wo ich anderswo einen 50er bezahle im Zweifelsfall?
Ja, oder mehr, würde ich sagen.
Wow.
Also, Also es gab bis vor kurzer Zeit gab es noch 2002er Muscadet bei Werner Torell. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, was der jetzt kostet. Aber ich meine 2002, ja, das ist irgendwie 22 Jahre alt. Das ist ein herausragend guter Wein, der irgendwie, glaube ich, auch mittlerweile von so verschiedenen Leuten ziemlich gut bewertet wurde. Und sowas kriegst du, also ich meine, sowas kostet aus dem Burgund oder so. Ich meine, das ist kein Burgunder, ne? Aber das kostet aus dem Burgund irgendwie ein Heidengeld. Ja. Mhm. Den gibt's bei Lebendige Weine, da haben wir ja auch schon mal Pakete von gehabt, für 52,94 €, ja. Ich würde sagen, das ist so die oberste Preisgrenze jetzt im Moment, was Muscadet angeht, außer die Weine, die wir jetzt im Juni an der Loire getrunken haben, die sind vielleicht noch ein bisschen teurer, weil das irgendwie so Einhorn-Weine oder so ein Einhorn-Weingut ist von so einem sehr gehypten Winzer. Also die kriegst du in Deutschland so gut wie gar nicht. Aber im Prinzip sind es halt nie teure Weine. Und ich meine, 52 € für einen 22 Jahre gereiften Wein ist halt auch nicht teuer, wenn du es so nimmst, ne?
Nee.
Und das ist wirklich das obere Ende der Fahnenstange, ja?
Ja, geil. Also,
ich glaube, teurer wird es nicht mehr.
Ich habe jetzt gerade so das Gefühl, eigentlich müsste ich mal losziehen und immer, wenn ich Muscadet sehe, einfach kaufen, weil.
Genau.
Du gerade, genau. Im Grunde hast du gerade gesagt, kannst du blind kaufen, ist immer ein guter Wein. Ja.
Ja, also ich meine, es kann auch natürlich ein einfacher Wein sein. Ja, aber ich meine, wenn du jetzt irgendwie einen Tischwein suchst, die Weine sind immer trocken, ne? Sind immer trocken. Sie haben eigentlich immer diese so ein bisschen besondere Säure und so dieses leicht pikant bittere, also ich finde in angenehmer Weise bittere hinten raus. Und dadurch, dass sie jetzt nicht so aromatisch sind, aber eben Struktur haben, sind sie halt insgesamt sehr gute Essensbegleiter. Ne? Also sie sind sehr vielseitig einsetzbar. Ne? Ja. Und in dem Fall, also du hast hier halt dann auch 11%. Ich meine, das ist ja noch, der hat ja Reife, der Wein ist ja jetzt nicht grün oder in keiner Weise, finde ich.
Ja.
Aber er hat halt 11%, das heißt, hat er halt auch vergleichsweise nicht viel Alkohol.
Ich habe jetzt gerade zum Spaß mal bei Jacques auf der Webseite geguckt. Der hat auch ein paar Muscadet. Mhm. 7,50 €. Oh, ein Sauternf.
Genau, und das, was wir getrunken haben, übrigens, manchmal brauche ich ja ein bisschen, bis der Name mir wieder einfällt, war Bretodot, Domaine de Bellevue. Das haben wir irgendwie, als wir in Tours angekommen sind, an dem Abend, Samstagabend, haben wir das getrunken. Mhm. Und dann nochmal in dem Klosterrestaurant. Nochmal, weil wir es so gut fanden. Das ist so ein bisschen, und wenn ich jetzt nochmal drei Worte verliere über das Weingut selber, es gibt, also einer der Großmeister sozusagen aus diesem Muscadet-Gebiet, aus dem Nantais, ist Joe Landron.
Ja.
Der hat also maßgeblich dazu beigetragen, dass sozusagen dieses Gebiet aufgewertet wird, eben auch mit seinen Weinen, und dieser Wein hier kommt von seinem Sohn und dessen Freundin, also Manuel Landron und Marion Pecheux. Die wollten jetzt nicht beim Vater einsteigen, ich glaube nicht, weil sie sich nicht verstanden hätten, sondern weil die halt lieber klein anfangen wollten.
Mhm.
Ja, weil das vom Joe Landron, glaube ich, schon ein bisschen größeres Weingut ist, und die sind so ein bisschen durch die Gegend gezogen. In Frankreich und in Neuseeland und in Chile und so, haben ein bisschen Erfahrung gesammelt, und dann haben sie von Joel Landron dann eben so ein bisschen was an Rebfläche bekommen und sind eben in dieses Gebiet La Foissière gezogen und haben da angefangen, Wein zu machen.
Mhm.
So wie sie es halt machen wollen. Ja.
Ja, geil. Ja, ne? Also schön. Wirklich geil. Ja. Weil du sagtest, Silvana, ich war letzte Woche bei Steinmanns Töchter. Kennst du die?
Nee.
Das ist eine Winzerin, oder sind zwei Winzerinnen, also zwei Schwestern, im Fränkischen. Und die machen halt Silvana. Und die haben was total Spektakuläres da gehabt. Also für mich spektakulär. Ja. Und zwar alter fränkischer Satz. Sagt ihr das was?
Ja.
Das ist total cool. Also die haben einen kleinen, was sagt sich, 0,1 Hektar oder so, also winzig klein, ist so ein Experimentierweinberg. wo sie 16 alte rote und weiße Trauben zusammen gepflanzt haben, also ein gemischter Satz, aber genau, halt ein geplanter gemischter Satz. Also das, die haben die einfach nur geguckt, was gibt es, und die haben sich wirklich überlegt, drei davon, zwei davon und sowas, ernten das alles auf einmal, mehr oder weniger, und machen da draußen Wein. Da hatte ich mir zwei Flaschen von mitgebracht, die eine habe ich komplett einfach so weggerissen, so lecker war das.
Ja.
Und kostet 11 Euro, also war auch super.
Da kann ich echt nur empfehlen. Das ist, wenn du so willst, also der gemischte Satz ist ja sozusagen so ein bisschen die Urform des Weinbaus. Das hat man früher immer gemacht, ne? Weil also in einem klassischen gemischten Satz hast du halt Rebsorten, die früh reifen, die spät reifen, die mittel reifen. Es gibt immer eine Rebsorte, die sozusagen die Leitrebsorte ist, weil die in der Mitte ist. In Deutschland war das meistens der Elbling. Und wenn der Elbling reif war, hat man geerntet. Das heißt, man hatte immer ein bisschen was an Reben drin, die noch nicht ganz reif waren, und dann welche, die so ein bisschen überreif waren. Mhm. Und man hat aber, also es hatte zwei Vorteile. Der eine Vorteil, ein Weinberg, in dem unterschiedliche Reben stehen, ist halt nicht ganz Monokultur.
Ne? Ja.
Sondern du hast halt einfach verschiedene Genetiken, verschiedene Rebsorten. Das hilft tatsächlich dem Weinberg, gesünder zu bleiben.
Ah, okay.
Die hatten ja damals noch keinen Mehltau und so, ne? Also der ist ja erst im 19. Jahrhundert gekommen. Das heißt, insgesamt hatten die weniger Pilzdruck und so. Schon fäule Varianten und so, aber eben nicht so krass, wie wir das im 19. Jahrhundert haben. Das andere ist, dass du damit so ein bisschen sozusagen die Jahrgangswetterunterschiede so ein bisschen ausgleichen kannst, weil du halt immer irgendwie
irgendeiner gedeiht immer, ja.
Ja, genau, so ein
bisschen. Aha, aha.
Und es ist halt ganz erstaunlich, also ich kenne Winzer, die haben diese Weine mal auf zweierlei Arten gemacht, nämlich erstens so wie man es klassisch macht, also Elbling reif, alles rausgeholt, zusammen vergoren, zusammen ausgebaut. Und ein anderer Teil des Weinbergs, jede Rebsorte bei optimaler Reife rausgeholt, getrennt vergoren und nachher erst küvettiert. Und sie sagten, dass der gemischte Satz immer der bessere Wein war. Das ist ganz witzig, finde ich.
Ja, absolut. Also ich habe auch gedacht, naja, ich nehme mal was davon mit, klingt interessant.
Ja.
Und der war echt lecker. Also war jetzt nicht herausragend, ne? Also jetzt ist riesiger Wein oder so. Aber der war echt lecker. Ich habe echt so, och.
Ja, ja.
Schade, dass ich so wenig davon gekauft habe. Ja, und kann ich sowieso empfehlen, Steinmanns Töchter, die haben einen Wohnmobilstellplatz. Die haben sich irgendwie während Corona, also kurz vor Corona gegründet, wie so viele, und haben sich dann überlegt, so, ey, die stehen sowieso ständig hier in unseren Weinbergen und gehen uns auf den Sack. Dann machen wir jetzt einfach einen 20-parzelligen Wohnmobilstellplatz hier hin. Für einen 10 die Nacht kannst du da dann rumstehen. Ja, super.
Steinmanns Töchter in Sommerhausen, ja. Machen 12 Weine aus ihren. Wie viel haben die?
Wie viel Hektar? Warte mal, ich glaube 5,5 oder so. Also ziemlich.
Okay. Ja.
Nächste Flasche.
Nächste Flasche. La Joux. Die weiße.
La Joux. Das
weiße Etikett. La Joux, Rhône France, Chénin.
Ah, Schneng.
Genau. Damit reisen wir jetzt ein bisschen eben weiter. Also tatsächlich, wenn man vom Atlantik ausgeht, dann kommt hinter dem Nantes eben das Anjou, also rund um Angers herum.
Reib's mir noch rein. Reib's mir doch noch rein.
Ja. Und das liegt nicht immer alles nur an der Loire. Also zum Beispiel im Muscadet-Gebiet gibt's verschiedene kleinere Flüsse, die auch genauso wichtig sind. Ein Teil dieses Gebietes heißt auch Muscadet, Sèvres et Main, benannt nach den Flüssen Sèvres und Main. Und beim Anjou ist einer der wichtigen Flüsse ist der Layon. Und dieser Wein hier kommt von Weinbergen am Layon. Und klassischerweise hat man am Layon, weil man dort an verschiedenen Teilen häufig im Herbst Nebel hat, hat man da früher sehr berühmte Süßweine erzeugt. Da Süßweine aber weitgehend aus sind, erzeugt man halt heutzutage im Wesentlichen trockene Weine. Der Winzer ist Julien Delrieux. Der hat früher
Del Rio.
Ach ja, Del Rio. mit zwei Freunden das Weingut Le Roche Seche betrieben. Ist dann aber da raus und hat angefangen, sein eigenes Ding zu machen. Witzigerweise hat er jetzt einen von den beiden Freunden wieder mit reingenommen. Deswegen steht auf dem Etikett auch nicht mehr nur, Moment, muss ich mal eben gucken, Del Rieu, sondern Del Rieu Duclos. Genau, also, weil er mit seinem Kumpel Thibaut Duclos den sozusagen 2022 wieder mit reingenommen hat.
Auf meinem Etikett steht gar nichts.
Ganz klein, also unter Vin de France, Chenin, dann steht Vin non filtré, Mise en Beauté, Pare und dann kommt Gaillac Del Rieu.
Ah, da unten, okay, das ist ein bisschen knifflig.
Also wirklich klein. Ja,
sehr klein, okay.
Genau.
Und das dann ist nichts eben, für meine alten Augen in der Dunkelheit.
Nee, für meine auch nicht. In Faverouge, Machel, sage ich jetzt mal. Und das ist...
Machel, nicht eher Michel.
Faveray, Machel. Was auch die Heimat eines anderen sehr berühmten Winzers aus diesem Einhornbereich ist, Stéphane Bernaudot.
Scheiße,
das ist lesen. Ja, das ist ein Weingut, was eben, wo sich auch viele, die solche Weine gerne trinken, also möglichst naturbelassene Chenin Blancs, die Finger nach lecken und wo so Weine auch gerne mal auf dem Sekundärmarkt so 200-300 Euro die Flaschen.
Sollten wir schnell ein paar Flaschen La Jouée bestellen?
Das hier, ich glaube, das, also das gibt's ja jetzt auch schon ein paar Jahre, das ist nicht so durch die Decke gegangen.
Okay.
Das hat manchmal irgendwie sehr eigene Gesetze, würde ich sagen. Ja. Der Unterschied ist jetzt natürlich nicht nur die Rebsorte, also von Muscadet auf Chenin Blanc, sondern eben auch die Landschaft ändert sich total und der Boden. Und während wir im Muscadet eben diese gneisigen, granitigen Strukturen hatten, haben wir jetzt... sind wir jetzt im schwarzen Anjou, also Anjou Noir. Und dieses Anjou Noir zeichnet sich eben tatsächlich durch sehr dunklen Schiefer aus. Also ganz anderes Gestein. Und Bodenstrukturen, die, also das ist hier gar nicht so, man hört es nicht so häufig, Puddingstein.
Puddingstein?
Puddingstein.
Vanille oder Schokopudding?
Ja, es ist eher so... So gemischt, würde ich sagen.
Gemischt.
Ja, okay. Gemischter Puddingstein. Hm. Ja. Also es ist so ein Konglomeratgestein aus verschiedenen sehr alten, ja, zusammengeführten Sedimenten, irgendwie zusammengepressten Sedimenten, die man eben wirklich vor allen Dingen, also das ist mal so ein bisschen rosa, mal ein bisschen rötlich und das sind halt sehr alte Gesteine. Insgesamt hast du im Jean Anjou mit die ältesten Gesteine in ganz Frankreich. Aber es sind eben nicht diese magmatischen oder diese vulkanischen Gesteine, wie man sie eben im Muscadet hat. Ja.
Viel habe ich auch nicht in der Nase. So ein cremiges altes Gummiboot irgendwie. Eingecremtes Gummiboot.
Ja, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, Salz-Zitrone, finde ich, ist so ein bisschen drin. Das Hefige hast du auch wieder so ein bisschen drin, finde ich.
Ja, es hat was, das ist diese Cremigkeit, ne? Dieses Weiche, ja. Was da so, ja. Ne? Ja.
Ja, okay. Es ist so eine ganz leichte. So was ganz leicht Birniges, aber es ist überhaupt nichts.
Okay.
Aber es ist jetzt nicht voll aromatisch in der Nase, das würde ich auch sagen.
Nee, aber stimmt, so eine, wie heißen diese Birnen, diese Aldi-Birnen halt, aber kurz bevor sie Flecken kriegen, also 10 Minuten bevor sie Flecken kriegen.
Ja.
Was ja ungefähr alle 10 Minuten ist, wenn man so. Okay, ich trinke das.
Ja, und dann dreht er halt auf. Das finde ich total schön.
Oh ja. Ne? Interessant, aber lang, hat er ein bisschen länger auf der Maische gelegen?
Ich glaube, dass er ein bisschen Extrakt hat.
Der hat ein bisschen interessante Tannine noch so drin.
Ja, genau. Also Extrakt Phenolik.
Boah, ist der böse. Ja. Oh, hm. Ja. Gleich noch ein Fuder, bitte.
Genau, es ist also es ist schön in Fässern, also die Hälfte, glaube ich, in Holzfässern vergoren, also in kleinen Barriques sogar vergoren und ausgebaut, also in, mehrjährig gebrauchten, da ist jetzt kein Holzgeschmack drin, aber eben ne, für diesen Luftaustausch, der Rest dann, ich glaube, Betontank oder so. Und eben auch hier entsprechend auf der Vollhefe, also man schmeckt es einfach, also finde ich, weil man hat eben diesen hefig-cremigen Geschmack und tatsächlich der Effekt davon, dass man das Ganze schön auf der Vollhefe lässt, ist eben auch, dass man nachher dieses Salzige hat.
Mhm.
Und das Salzige führt natürlich wieder dazu, zu diesem mundfässernden, saftig,
genau. Deswegen würde ich meine Hülle überhaupt nicht mehr aufzuschmatzen, das ist echt gemein. Aber ja. Salzzitrone halt, ja.
Salzzitrone, aber ganz so leicht sauer, rauchig, ne? Finde ich, ist er.
Rauchig, hm?
Okay. Ja, so ein bisschen, so eine ganz leichte Rauchnote hat er drin, finde ich. Aber es ist halt saftig. Überhaupt
nicht sauer, das finde ich halt so toll. Nee. Also der, so wenn man Salzzitrone hört, dann man direkt erstmal so, nee, sauer mag ich nicht, aber das ist ja richtig toll. Und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn einer in der Nase nichts verspricht und dann aber Remi-Demi im Mund macht, finde ich sehr, sehr gut.
Ja.
Gibt es das Paket
die Nase? Nee, ne?
Ich finde auch schon alles ausverkauft, oder?
Nö, ich glaube, es gibt's noch. Ich finde auch die Nase schön. Es ist halt sehr dezent, aber es ist, es hat so eine schöne, also dieses ganz leicht Apfelbirnige, dieses Salzzitronige hat man da ja auch schon, aber die Hefe spielt, merkst du halt auch schon in der Nase.
Mhm. Ah, das Oktoberpaket ist ausverkauft. Das Loire-Paket gibt es noch.
Ja. Ja, vom Oktoberpaket hatten wir, gab es eine kleinere Menge und zack, weg.
Oh, toll.
Könnte ich jetzt auch so wegtrinken.
Ja, absolut.
also, wie du sagst, ne, es ist eher so eine mittlere Säure.
Wenn überhaupt.
Aber, wenn überhaupt. Aber es ist halt trotzdem extrem saftig, eben wirklich mundwässernd. Es hat so eine fleischige Frucht, obwohl die Frucht nicht so dominant ist. Total cremig und hat einfach eine gute Länge. Das ist ziemlich köstlich, finde ich.
Oh, boah, ist das böse. Ich muss noch.
Ja, und das ist jetzt auch von der Säurestruktur, würde ich sagen, jetzt für einen Chenin aus dem Anjou eher typischer.
Okay.
Der hat jetzt auch 13%, also das hat alles mit diesen Böden zu tun. Also wenn man den Chenin dann wieder aus Saumur hat oder aus der Touraine, wo man viel Kalk im Boden hat, auch viel aktiven Kalk irgendwie im Boden, da hat man wieder eine andere Säurestruktur, die ist schneidender dann. Man hat andere pH-Werte. Und die Trauben reifen auch anders, so dass du tendenziell locker mal 1% weniger Alkohol hast als im Anjou, was jetzt gar nicht so weit entfernt ist natürlich. Ne? Ja.
Super.
Ja. Ist gebongt.
Boah, ja, aber auch, ich habe das Gefühl, das hatten wir jetzt auch schon wieder länger nicht. Also, dass es so gemein war. Also dieser Trinkfluss, ich hasse dieses Wort.
Verstehe ich. Aber mir fällt auch nichts viel Besseres dazu ein. Also, man kann diese Flasche einfach wegtrinken. Locker.
Ja.
Aber jetzt noch nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich fürchte, das wird mir auch später irgendwie passieren.
Ja, kann sein, ja.
Was zu essen besorgen vorher. So ein Wasser hinterher. Dritter Wein, wa?
Ja, würde ich sagen.
Vin de Franz.
Ja, das ist ganz witzig. Der heißt tatsächlich Franz Saumon.
Ach so.
Und, ja.
Ich dachte, das wäre so ein Wortspiel, um so Leute wie mich, also ich bin ja anspruchslos, so Leute wie mich zu amüsieren.
Ja. Nee, der heißt also tatsächlich Lachs. Ja. Und Der Franz Saumont, der war ursprünglich mal, der war Förster, genau. Der war Förster in Frankreich und Förster in Kanada und ist dann irgendwie halt über Umwege zum Wein gekommen und hat dann in Mont-Louis hat er dann angefangen Wein zu machen. Wir waren ja in Vouvray. Mhm. Mont-Louis ist auf der anderen Seite der Loire.
Also okay.
Sozusagen das Nachbardorf, aber auf der anderen Seite der Loire.
Und ich sehe.
Das Besondere an Mont-Louis und an Vouvray ist, dass du diese Weine dann auch nur nach Vouvray oder Mont-Louis benennen darfst, also nach der Appellation. Mhm. Also nur die Appellation dann draufschreiben darfst, wenn du die Weine auch in dem Ort selber ausbaust.
Okay.
Was ein bisschen, bekloppt ist, ja. Also,
ja.
Keine Ahnung, wenn du jetzt ein Weingut in Wachenheim hast und du hast Weingärten in Deidesheim, dann dürftest du halt nur dann Deidesheim draufschreiben, wenn du auch noch einen Keller in Deidesheim hast. So haben die das irgendwie geregelt, was irgendwie. Deswegen hat er auch tatsächlich zwei verschiedene Keller. Also er hat einen Keller für die Vin de France, ja. Weil es ist ja ein Vin de France. Und dann eben tatsächlich einen Weinkeller in Mont-Louis, wo er ausschließlich eben diese Appellationsweine macht. Ja.
Ich sehe auf dem Etikett, da ist Romorantin drin.
Ja, genau.
Das ist da hat, ich weiß gar nicht mehr, als wir auf der Tour waren da unten,
ja.
Waren wir auch irgendwo, wo ich glaube, das war eine Frau, die ganze Zeit von Romorantin gesprochen hat.
Ja, wir waren am Freitag waren wir ja bei drei Weingütern und die letzten beiden, die waren in Cour-Cheverny und das ist sozusagen das Zentrum von Romorantin.
Okay.
Ja.
Das war, wo ich dann schon irgendwie übersäuert war und mir nichts mehr geschmeckt hat, ja.
Ja, genau.
Ja.
Das ist eine Cuvée tatsächlich jetzt aus drei verschiedenen Rebsorten. Chardonnay ist ja allgemein bekannt. Romorantin ist eine Rebsorte, die, glaube ich, noch auf rund 70 Hektar angebaut wird, insgesamt weltweit. Und ich hätte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass Menu Pinot, die wird auch Arbois Blanc genannt, dass der auf mehr Hektar angebaut wird. Aber de facto, ich habe nochmal nachgeguckt, zumindest 2016 wurde er noch auf knapp 200 Hektar angebaut, aber eben auch mit sinkender Tendenz, während Romorantin sich ganz gut hält und vielleicht sogar die Chance hat, wieder so ein bisschen stärker angebaut zu werden, weil es halt da in Cour-Cheverny, da in der Touraine, eine eigene Appellation gibt für diese Rebsorte. Also es sind zwei sehr seltene Rebsorten zusammen mit dem üblichen Chardonnay, der jetzt aber an der Loire ja auch eher selten ist. Ja, ist ja jetzt keine typische Loire-Rebsorte.
Tolle
Kopf
Nase.
Von drei verschiedenen Böden, Lehm, Kalkstein und Silex, so ein bisschen, was man da so findet. Und ja, das Witzige ist, dass der Romorantin möglicherweise dieselben Eltern hat wie der Chardonnay und auch wie der Muscadet und auch wie der Aligoté übrigens und wie der Gamay, nämlich Pinot Noir und Gouais Blanc, also Spätburgunder und Weißer Heunisch.
Mhm.
Was schon ganz spannend ist. Also Weißer Heunisch gibt es ja eigentlich praktisch gar nicht mehr. Der ist aber auch sozusagen im Stammbaum vom Riesling mit drin. Beide Rebsorten, also Weißer Heunisch und Spätburgunder sind, oder Pinot, sagen wir mal insgesamt.
Vollkommen sind, irre Nase hat das Zeug.
Ich rede einfach weiter.
Ja, ja,
sind sozusagen die maßgeblichen Rebsorten in Europa, die also zusammen mit dem Traminer vielleicht noch, die irgendwie bei ganz vielen anderen Rebsorten irgendwie Pate gestanden haben oder beziehungsweise eben tatsächlich Elternteile sind. Und tatsächlich, also am Gamay, also der rote Gamay und der weiße Chardonnay und eben auch der Aligoté oder Muscadet, die haben tatsächlich dieselben Eltern.
Hm. Ich komme über die Nase nicht drüber. Was ist denn
das?
Da ist irgendwas in der Nase triggert irgendeine Erinnerung in mir, aber die ist so weit weg, dass ich...
Der Marcel-Proust-Effekt, ja dann.
Der Marcel-Proust-Effekt?
Ja, auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Ach ja, also du hast das gelesen damals, ne?
Ich habe das gelesen, ja.
Wow.
Aber selbst wenn man das nicht gelesen hat, kennt man eigentlich sozusagen, ist das ja so ein Stück der Weltliteratur, dass sein Protagonist eine Madeleine in einen Tee tunkt.
Aha.
Das ist eigentlich der Anfang dieses ganzen Romans. Mhm. Und dieser Geruch von der Madeleine im Tee, der weckt bei ihm Kindheitserinnerungen. Und dann geht halt die ganze Geschichte los.
Verstehe. Es sind keine Kindheitserinnerungen.
Nee, damals hast du noch keinen Romorantin getrunken auch.
Ist das der Romorantin, der da so aromatisch ist da drin?
Ich muss mal gerade das Glas wechseln, weil dieses Glas riecht immer noch nach Hilett. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie nur so Meeresfrüchte Hilett. Mhm.
Also.
Mh. Aber. Mh. So ein bisschen.
Also der hat was Cremiges, der hatte was Cremiges und zwar was sahnig-Cremiges. So wie diese, kennst du diese rot-weiß gestreiften Erdbeersahne-Bonbons?
Ja.
Ja, so, aber nicht mit Erdbeer.
Mhm. Mit irgendwas Exotischem? Also aber, so ein bisschen in Richtung
Passionfruit so?
Ja, oder Mango oder so?
Nee, Mango hat zu viel Säure.
Sternfrucht? Für diesen Geruch. So Karambole oder sowas?
Sternfrucht erinnert mich.
Ja, auch ein bisschen säuerlicher.
Ja, und so gemüsig. Und das ist jetzt nicht gemüsig, das ist schon fruchtig. Also ich finde, es hat tatsächlich ein bisschen was von Passionsfrucht.
Mhm.
Passionsfruchtsahne. Woran erinnert mich dieser Geruch? Boah, Hölle.
Oh, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde.
Nee, ja, das ist irgendwas, was in meinem Gehirn, ganz tief in meinem Gehirn, also in meiner Vergangenheit, irgendwas. Und es ist nicht unangenehm. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie denke, sondern eher, aber. Der Chat
also ich sagt, finde, man er
möge
hat
mal bitte Malva-Pudding googeln. Die was Nase würde daran stark erinnern. Ich habe nicht die leiste Ahnung. Malva-Pudding.
Okay. Also ich finde, dieser Wein hat so einen ganz leichten Rauch, Holz, nicht Holz, aber sowas rauchig, steinig, flintiges. Ganz leicht. Dann hat er einen Ticken von Sherry, finde ich. Also so eine ganz leichte Sherry-Oxidation da oben drauf.
Und eine.
Und er hat. Und dazu irgendwas aus dem Medikamentenkasten.
Nee. Versuch mal, das trifft's nicht genau. Versuch mal Ingwer.
Ja, Ingwer ist auch gut. Stimmt, Ingwer ist gut. Ja, oder? Ingwer ist super. Ja. Ingwer ist gut. Das hat ein bisschen die Schärfe, aber es hat auch wirklich so ein. Ja, Ingwer ist super.
Ich bin sehr auf den Gaumen gespannt jetzt. Das kann doch nur enttäuschen. Obwohl. Boah, ist sehr salzig. Boah, geil. Aber. Ich gucke, was jetzt noch was aus dem Salz noch da ist. Das Salz ist ja eher so die Primärfrucht jetzt, nicht?
Das Salz ist die Primärfrucht, ja. Das stimmt. Es ist ja. Es hat auch immer noch ein bisschen Ingwer. Aber es hat halt auch so ein bisschen festeren Pfirsich und so, finde ich. Ja.
Mhm.
Es hat ein bisschen Steinfrucht, aber eben keine latschige, nichts Überreifes.
Man darf tatsächlich, man darf diesen Wein nicht zu sehr im Mund, also man darf nicht zu sehr im Mund rumspülen mit dem Wein, sonst dominiert das Salz sehr stark. Nicht unangenehm, aber es dominiert.
Aber ja, wenn den so reinlaufen. Wie viel Salz da drin ist.
Bitte?
Es ist krass, wie viel Salz da drin ist.
Aber wenn den so reinlaufen lässt in Ruhe, dann. Dann kommt auch ein bisschen mehr als das Salz.
Säure auch eher so mittel. Aber schön, es ist irgendwie schon präsent. Es ist reif, aber präsent. Und du hast auch wieder so ein Maul voll Wein eigentlich.
Hölle, ja. Das ist echt super.
Das Salz ist die Primärfrucht.
Ich würde allerdings, glaube ich, ich würde andersrum trinken. Ich glaube, ich würde den in die Mitte nehmen.
Und ich habe das jetzt
ans Ende.
Genau. Ich habe das jetzt mal gemacht, weil die Touraine sozusagen tatsächlich der dritte flussaufwärts, die dritte große Bereich ist.
Eine geografische Entscheidung. Mhm. Verstehe.
Das war jetzt so eine geografische Entscheidung, ja. Genau. Ja. Aber ich würde dir auch recht geben. Ich würde den Lajou auch eher nach hinten packen.
Also ich würde die ersten beiden, was ist jetzt, weiß ich noch nicht mehr, wie der erste hieß. Also Lacroix
Morisseau.
Den würde ich tatsächlich als ersten nehmen. Mhm. Dann den Vin de France. Dann irgendeine Pause machen, um die Nasen zu beruhigen.
Mhm.
Und dann den Lajou.
Mhm.
Ja. Nasenberuhigungspause. Gott, hat der eine Nase, ey. Völlig geil.
Und irgendwie, ich meine, das mag ja auch Einbildung sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man bei allen drei Weinen irgendwie merkt, dass sie von der Loire sind.
Okay, das kann ich nicht beurteilen.
Ja. Also ich wüsste tatsächlich, wenn ich die blind eingeschenkt bekommen würde, würde ich, glaube ich, bei allen drei Weinen sagen, das ist Loire, und dann würde ich versuchen, es stärker einzugrenzen. Beim ersten würde es mir am einfachsten fallen, aber ja.
Woran erkennst du das? Woran machst du das fest?
Tatsächlich an den, im Wesen, also am meisten an den Säurestrukturen mittlerweile. Aber die Weine haben eben auch, also gerade was Säure angeht und was sozusagen was die Ausbreitung des Weines im Mund an. Oh, hier bricht gerade alles zusammen.
Was? Wo bricht was?
Bei mir hier im Hintergrund so.
Ach so.
Sind Bücher umgefallen.
Ach,
Tim Burton, hier. Oysterboy.
Gute Güte.
Genau, weil ich ein Weinbuch noch mal vorstellen wollte, jetzt wo du es sagst, Beyond Flavor.
Ja.
Nick Jackson, Master of Wine. Der beschreibt das ja sehr schön. Also der spricht über sozusagen davon oder schreibt davon, wie sich Säure im Mund verhält bei den verschiedenen Rebsorten.
Oh.
Und was halt noch dazu kommt, finde ich, was er jetzt hier weniger beschreibt, aber was auch noch ein bisschen dazu gehört, ist natürlich dann auch noch, wo die Rebsorten wachsen. Also eine Chenin-Säure vom Lajou eben aus dem Anjou verhält sich halt anders wie eine Chenin-Blanc-Säure aus Saumur mit Kalkböden. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass Rebsorten eben sich sehr unterschiedlich am Gaumen verhalten. Und dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen Trinkerfahrung,
ja.
wie man das jetzt macht.
Ist das...
Ich habe ja seit dem...
Also wenn ich jetzt das Beyond Flavor lese, bin ich danach in der Lage, das über sämtliche Weine zu erkennen?
Ja, also wenn du ein bisschen das aufnimmst, was er schreibt, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel er da drin hat, aber schon recht viele.
Mhm.
Ich glaube schon, aber es ist natürlich irgendwie ein Prozess. Also ich nehme das immer selber auch immer wieder zur Hand, weil ich ja manche Rebsorten jetzt auch echt selten mal im Glas habe.
Mhm.
Aber ich kann, was er schreibt, in den meisten Fällen tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Er macht sogar so ein paar Schaubilder dazu. Ganz witzig, wie er Säuren am Gaumen empfindet.
Okay.
Ja.
Klingt cool.
Und tatsächlich so ein bisschen auch nach Appellationen. Also ich finde das, also es ist eines der für mich beeindruckendsten Weinbücher so aus den letzten Jahren, muss ich sagen.
Okay.
Ja,
greife ich
da und unterstützt, also ich habe das selber auch schon lange so empfunden, aber ich hätte es jetzt nicht so klar beschreiben können, wie er das schreibt, aber es gibt einen chilenischen Bodenforscher, der recht bekannt ist, und der ist sozusagen in so französische Weinkreise reingekommen, weil
entschuldige, es gibt mehrere Bücher, die Beyond Flavor heißen. The Indispensable Handbook to Blind Wine Tasting und Wine Tasting by Structure.
Ja, Wine Tasting by Structure. Ist okay. Auf jeden Fall von Nick Jackson. Also so ein chilenischer Bodenforscher, der irgendwie irgendwann halt ein bisschen nach Frankreich gekommen ist und da auch Erfahrungen sammeln wollte, aber auch Leute kennenlernen wollte irgendwie. Und für einen Chilenen ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach. Pedro Parra heißt er. Und der hat Also der hat sich einen Namen dadurch gemacht, eben auch, dass der in so Blind Tastings tatsächlich reüssiert hat und sehr, sehr viele Weine sehr genau auch lokalisieren konnte. Und sein Ansatz war auch immer, über die Säuren, also über die Säurestrukturen der Weine zu gehen. Und und wenn du dich da ein bisschen reindenkst und reinprobierst sozusagen, dann kann man das auch sehr gut nachvollziehen.
Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es gerade für so Leute wie mich, die deren Nase nicht so gut funktioniert und vor allen Dingen deren Geruchserinnerung auch nicht so gut funktioniert, dass das ein viel befriedigenderer Zugang zu Weinen sein könnte.
Ja, weil ich meine, Nase ist ja Quatsch eigentlich. Weil Nase ist Quatsch. Ja, also ich meine, Geruch ist Quatsch, weil du kannst es ja nur mit dem abgleichen, was du kennst und im Kopf hast.
Ja.
Und ich meine, so wie wir früher gesagt haben, okay, dann lecke ich halt mal irgendwie ein Leder ab oder einen Schuh von unten oder zieh mir mal irgendwie Erde in die Nase oder was auch immer. Kann man alles machen, aber letztlich beschreibt das, also gibt es eine blumige Sprache für den Wein, aber das sagt überhaupt nichts über den Wein aus. Interessant wird's ja eigentlich erst, was passiert am Gaumen? Ja, hat der Struktur, hat der Balance, wie verhält sich die Säure, wie verhält sich der Gerbstoff, was hat er für eine Länge? Das ist ja entscheidend. Mhm. Ja? Wie der riecht, ist ja Zappelepalle eigentlich.
Ja, das ist aber das, was ich brauche, um Dinge zuordnen zu können. Also ich sage, okay, riecht er so, kaufe ich lieber das. Also so ein bisschen ein standardisiertes Vokabular. Bisschen schon,
wenn es natürlich scheiße riecht, dann willst du es auch nicht trinken, ne? So. Ja. Aber jetzt hier bei den drei Weinen hast du ja auch. Also ich meine, Muscadet ist kein Nasenschmeichler, ja. Also ja. Der Lajoux ist auch eigentlich auch kein Nasenschmeichler. Jetzt hast du es bei dem Vin de France, hast du es ein bisschen anders. Das triggert dich jetzt speziell vielleicht auch ein bisschen stärker. Aber alle drei Weine sind eigentlich deswegen gut, weil sie am Gaumen funktionieren.
Mhm. Ja. Das stimmt. Ja, das ist tatsächlich deren Gemeinsamkeit, ja. Mhm. Ja. So, und jetzt mit ein bisschen geatmet, geredet, nicht so oft gerochen und getrunken, wird der noch schöner, dieser Vin de France. Mhm. Schönes Paket. Da hast du echt
Er wird noch ein bisschen exotischer, ne?
Ja, stimmt.
Tatsächlich, er hat was deutlich Exotisches am Gaumen jetzt. Also es ist einfach auch eine schöne Reife drin, wobei 21 jetzt kein besonders warmer Jahrgang war und der hat ja jetzt auch nicht übermäßig viel Alkohol mit 12,3%. Das dürfte man in Deutschland eigentlich gar nicht verkaufen, ist verboten.
Was? Wie?
Naja, man muss entweder 12 oder 12,5 draufschreiben.
Alter. Also, was soll denn das?
Ja, es ist halt.
Bloß nicht zu präzise sein. In Deutschland unpräzise sein.
Nee, es ist, glaube ich, Ach, da ist auch noch ein bisschen. Jetzt hatte ich gerade, habe ich das nochmal an der Nase vorbeigeschoben und ich hatte den Eindruck, da ist ein bisschen Kokos mit drin.
Kokos. Da ist Koks mit drin.
Riecht Koks? Nee. Doch.
Ja.
Kommt drauf an, womit es verschnitten ist.
Ja, das auch, aber es hat auch einen leichten Eigengeruch auch. Was wahrscheinlich auch an der ganzen Chemo liegt, was sie da reinkippen, um das zu extrahieren.
Ja, mein ja.
Nee, ich meine nicht die Chemo zum Strecken, sondern die Chemo,
um das überhaupt aus der Pflanze zu ziehen.
Die Chemo zum Strecken riecht man auch. Kokos. Ja.
Es gab noch eine Frage von Sven, ob sich Alex Maltmans Vineyard Rocks and Soil lohnt. Ja, finde ich schon. Also
ich habe mich gerade verloren. Lohnt sich sowas wie Alex Maltman Vineyards Rocks and Soils? Wo sind wir gerade? Ist das ein Buch?
Ist ein Buch auch.
Ah, okay.
Alex Maltman ist ein Forscher. Ich glaube, der hat in Wales, wenn ich mich nicht irre, geforscht und hat einiges geschrieben zu Stein und Wein. Also wer einen guten Einstieg haben will, zumindest sagen andere Leute, dass Das wäre eigentlich der beste Einstieg ins Thema, wenn es jetzt um Gestein geht und Wein.
Okay.
Dann ist es tatsächlich mein Artikel, den ich mal in der Schluck geschrieben habe und den es auf der Seite der Schluck auch gibt.
Wie? Also, man sollte sich das Buch nicht kaufen, sondern die Schluck lesen?
Doch, also wenn man tiefer einsteigen will, kann man schon das Buch von Alex Maltman kaufen. Mhm. Aber es gab ja, oder gibt es vielleicht irgendwann wieder, gibt es ja Schluck, das anstößige Weinmagazin. Und da habe ich ja diverse Artikel veröffentlicht. Mhm. Und ich glaube, einer der besten und vielleicht auch am akribischsten recherchierten Artikel von mir, ich gucke gerade, eigentlich müsste er der Stein im Wein heißen. Mhm. Genau, der Stein im Wein, woher kommt Mineralität? Also wen das interessiert, das ist sozusagen der
Referenzartikel.
Es gibt Leute, die sagen, das ist der Referenzartikel und okay. Ganz unten stehen eben auch Verlinkungen zu verschiedenen Büchern, unter anderem eben auch das von Alex Maltman, Between a Rock and a Hard Place und verschiedene andere Leute, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Ja, mhm. Mir ging es im Prinzip darum, ob man Mineralität schmecken kann und woher sozusagen der Begriff kommt und was das tatsächlich mit dem Stein zu tun hat, in dem die Rebe wächst und aus der sie ja Minerale holt und ob man die eben danach schmecken kann. Und das war meine Antwort darauf.
Und was wir völlig vergessen haben ist,
ja.
Wir haben überhaupt keine Gastro-Tipps gemacht heute.
Doch, ich habe jede Menge Gastro-Tipps. Also ich war so viel unterwegs.
Echt? Ich habe nur einen einzigen und der ist total seltsam.
Okay.
Ich war,
seitdem wir die letzte Sendung gemacht haben, habe ich wir haben, glaube ich, am 14. die letzte Sendung gemacht.
Kann sein, ja. Kommt.
Und dann bin ich am darauffolgenden Sonntag zum Dollenberg gefahren. Das ist so ein 5-Sterne-Hotel-Ressort im Schwarzwald. Was? Um dort 5 Tage lang 978 Weine zu verkosten.
Auf anderer Leute Kosten hoffentlich.
Und zu betexten für den Feinschmecker Wine Guide.
Oh krass, ey.
Ja. Und die mieten sich da tatsächlich ein. Das ist irgendwie so eine langjährige Kooperation. Der Dollenberg, das ist wirklich so out of the world. Das ist irgendwie im Nirgendwo. Also man braucht echt lange, um da hinzukommen. Und wenn man dann da ist, dann kommt man sozusagen auch nicht mehr weg und man ist einfach da. Und wenn man aber den ganzen Tag wirklich konzentriert Weine probiert und ich bin derjenige, der die dann auch noch sozusagen betextet hat direkt,
ja.
Dann bist du halt so am Arsch, dass es total super ist, wenn du morgens um 7 in die Sauna kannst und eine Runde schwimmen, ja. Mittags ein Essen gestellt bekommst und abends noch mal ein paar Weine nachprobierst und noch mal essen darfst. Und
ach, wie cool.
Das ist wirklich super.
Und das war ein Job, das hast du bezahlt.
Ja, das ist ein Job. Ja, genau.
Geil.
Genau.
Ja, sehr geil.
Und danach bin ich dann nach Wiesbaden gefahren, beziehungsweise erstmal nach Rheinhessen, um noch 2 ausgedehntere Weinproben mitzumachen. Und in Wiesbaden war ich dann beim VDP, während du in Köln ja musst du auch noch erzählen. Udonie gemacht hast und in Wiesbaden habe ich ja dann nochmal 460 Weine probiert. Das heißt, ich habe irgendwie, im Prinzip habe ich tatsächlich in einer etwas mehr als einer guten Woche 1500 Weine probiert, deutsche Weine probiert.
Ist das, also wie, also ich würde das nicht können wahrscheinlich. Wie machst du das?
Also ich habe das ja auch gelernt. Also meine Anekdote dazu ist ja immer, dass ich, als ich zum ersten Mal zur Prowein gefahren bin in Düsseldorf, also zur großen Weinmesse, zur weltgrößten Weinmesse, das war vor 17 Jahren oder so, ne? 18 Jahren vielleicht. Und ich war total stolz, ich hatte eine Einladung bekommen zur Premiere der Grand Cru Classé aus dem Bordeaux. Also alles, was Rang und Namen hat aus dem Bordeaux, hat sich da präsentiert mit den neuen weißen Rotweinen. Also sehr, sehr junge Weine mit viel Säure und viel Tannin. Und ich bin dahin und dachte, ja, das machst du mal als erstes, beziehungsweise musste ich auch eigentlich als erstes machen, weil das war halt für 2-3 Stunden angesetzt. Und in der Zeit hat man halt die Chance, diese Weine zu probieren. Und nach 20 Weinen habe ich aufgehört, weil ich überhaupt nichts mehr geschmeckt habe,
ja.
Weil alles nur noch Tannin und Säure war und danach bin ich halt wieder nach Hause gefahren und das war es dann für den Tag zumindest für die Prowein. Also das war sozusagen mein erstes Erlebnis mit einer etwas größeren Verkostung Ja, und seitdem hat sich das halt so entwickelt. Also ich bin tatsächlich, jetzt auch nicht erwartet, also ich hätte das jetzt nicht unbedingt beides hintereinander haben müssen. Das war schon, es ist super anstrengend, weil ich ja in Wiesbaden auch sozusagen live aus der Verkostung texte. Also wenn ich Dienstagnachmittag zurückfahre, dann habe ich halt tatsächlich 460 Weine probiert oder 67 und die dann eben auch weitgehend mit ein, zwei Sätzen beschrieben.
Ja. Was ich jetzt eher meinte, ich meinte jetzt eher nicht dieses, dass du das über die Jahre natürlich gelernt hast, auch das auszuhalten. Das ist das eine. Aber was ich jetzt eher meinte, ist, wie ist dein Workflow? Ein probieren und sofort texten oder 10 probieren und dann texten und die gegeneinander probieren oder wo ist dein Referenzwert, auf den du rekurrierst, wenn du einen Wein probierst?
Ja. Also beim Feinschmecker war es jetzt so, dass wir zu zweit waren.
Ja.
Ich hatte einen sehr guten Verkoster an meiner Seite und wir haben einfach über die Weine gesprochen. Und im Wesentlichen hat er mir aber sozusagen seine Eindrücke vorgesagt. Mhm. Und ich habe die mit meinen ergänzt, wenn wir einer Meinung waren, was wir tatsächlich meistens waren, was schon mal ganz gut ist eigentlich.
Ja.
Und ansonsten haben wir halt über die Weine diskutiert und ich hab dann eben das zusammengefasst. In Wiesbaden ist es so, dass man immer Flights bekommt mit 5, 6 Weinen.
Ja.
Also beim Feinschmecker ist es so, dass man halt alle Weine eines Weinguts bekommt. Das sind dann so zwischen 5 und 8, also höchstens 8. Und dann probiert man die halt durch, ne? Und in Wiesbaden ist es so, dass es höchstens 6 sind in einem Flight und dann probiere ich tatsächlich erstmal alle 6. Die haben immer irgendwas miteinander natürlich zu tun. Also die sind immer aus ganz nahegelegenen Lagen sozusagen. Ne? Also wenn du jetzt Wagner Stempel hast, dann hast du halt, oder den Teil von Rheinhessen, dann hast du halt die beiden Wagner Stempel großen Gewächse, Höllberg und Herkretz, und dann hast du so ein bisschen sozusagen die anderen großen Gewächslagen drumherum. Dann probiere ich die erst durch und dann probiere ich die nochmal nacheinander und schreibe sozusagen meine Eindrücke dazu, die natürlich immer nur Momentaufnahmen sind.
Klar. Das ist ja klar. Und wenn du das dann getan hast, also das probiert, geschrieben, hast du die dann vergessen?
Nee.
Okay.
Nee, ich habe ja für vieles ein schlechtes Gedächtnis, aber tatsächlich für Weine habe ich ein ziemlich gutes Gedächtnis. Also ich habe schon noch viele, viele Weine, also natürlich nicht alle 467, aber ich habe schon noch viele Weine im Kopf, grob zumindest. Also das ist auch tatsächlich, also eigentlich ist es ja eine Tortur, über 3 Tage 460 Weine zu probieren, von denen 320 Rieslinge sind oder so.
Mir würden die Zähne ausfallen.
Ja.
Also
ja. Und aber für mich ist es halt auch insofern interessant, weil ich natürlich einen extrem guten Einblick auf den Jahrgang kriege. Im Wesentlichen war das jetzt 2023. Mhm. Die Roten waren 2022. Und ich speichere schon viel davon auch einfach in meinem Weingedächtnis ab. Ja, und fülle damit meine Datenbank sozusagen weiter auf. Und hab von Jahr zu Jahr immer noch ein besseres Gefühl dafür, wie was wo von wo schmeckt und so. Ja? Also gerade auch über Jahre hinweg. Am Samstag, am Sonntag ist das angefangen, am Samstag hatte ich irgendwie die Chance, 3 der großen deutschen Rieslinge zu probieren. Wittmanns Moorstein, Kastanienbusch von Rebholz und Idik von Christmann. Also 3 mit der besten Rieslinge über die letzten 2, 3 Jahrzehnte hinweg. Und die haben tatsächlich 10 Jahre dahingestellt. Das heißt, da konnte ich nochmal von diesen 3 Weinen jeweils 10 Jahre nebeneinander probieren. Das ist natürlich auch super interessant.
Ja, da kann ich jetzt irgendwie überhaupt nicht gegen ist dein Weingedächtnis?
Ja.
Ist das vermittelbar? Kannst du das aufschreiben? Als großes Werk, als dein Lebenswerk. Dass wir dann ja, in 100 Jahren noch den Raffelt lesen?
Nee, das interessiert mich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht, okay. Also den Raffelt zu schreiben. Also ich schreibe ja, wie gesagt, also ich schreibe ja über Jahre hinweg jetzt schon immer zu den großen Gewächsen, zu dieser Verkostung in Wiesbaden, die Notizen, also die kann ja jeder in meinem Blog lesen. Mhm. Wenn es interessiert, und es gibt schon viele Leute, die das interessiert, weil die eben große Gewächse kaufen und sich verschiedene Meinungen auch einholen, um so ein bisschen einzugrenzen, was interessant sein könnte. Mich würde ja viel mehr interessieren, nochmal ein Buch zu schreiben über sozusagen über das deutsche Terroir, also über die verschiedenen Weinbaugebiete und deren Bodenstrukturen und sowas, aber das werde ich nicht mehr schaffen. Also da bräuchte ich noch jemanden dazu, auf jeden Fall, der sich damit mit dem Böden noch besser auskennt. Und es ist natürlich so ein Mammutwerk, ne? Es gibt ein sehr schönes über Frankreich, aber ich weiß auch nicht, wie lange der da dran gesessen hat. Mhm. Nee, ich glaube nicht. Abgesehen davon, es ist halt auch. Das Problem ist ja, dass
das bezahlt
Literatur über Wein ist ja halt völlig brotlose Kunst.
Ja, 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 ja.
Sprechen wir lieber über Essen. Ich war in Berlin, war ich bei Madame Ngo auf der Kantstraße.
Super, ja, super Laden. Ja,
ja, ne?
Super. Immer, also ist das immer noch ein super Laden, weil es ist 5 Jahre her oder so, dass ich da war.
Ja, ist immer noch super. Ja, vor allen Dingen der Schweinebauch in verschiedenen Varianten.
Ja, super.
Ja. Und da war ich noch im Ruhrgebiet, ein bisschen auf Recherche. Es gibt ein tolles griechisches Restaurant in Bochum, jetzt mittlerweile auch in Dortmund. Yamas heißt das einfach. Also es gibt's im Prinzip nur, also du schreibst einfach auf eine Liste die Nummern, die du haben willst. Mit im Prinzip alles nur so kleine Vorspeisen, Größen, aber alle von guter Qualität. Und schöne Weinkarte für echt gutes Geld. Das war sehr schön. Dann war ich bei Indirgards Kühlem Grund in Hattingen. Das ist ein Klassiker. Ich habe für einen Artikel recherchiert.
ist das hier Yamas Mese Restaurant und Wine Bar? Ah ja.
Ja, genau.
Ah, ja. Ja. Yam.as. Sehr schön. Standorte. Genau. Ah, ja. Bochum, Dortmund.
Und dann ist ein Kumpel von mir, der kocht und serviert im Grünen Gaul. Im Five.
What?
Das Restaurant heißt Five, das hat nur so ein Dutzend Tische, ist klein. Mhm. Es gibt ein Menü und ein paralleles vegetarisches Menü in Bochum, Five in Bochum. Das ist so ein Kategorie Lieblingsladen. Die sind so nur zu zweit und die machen das toll. Und der Tibor, der das sozusagen da jetzt seit einem Jahrzehnt, glaube ich, ist, was total ungewöhnlich ist für Köche und Sommeliers, und er ist beides. Der ist auch noch verantwortlich für die Weinkarte des Grünen Gaul, was irgendwie früher mal eine Eckkneipe war und eben eine Weinbar geworden ist. Und für den Living Room, was alle drei gehören dem gleichen Besitzer.
Mhm.
Living Room ist ein recht großer Laden, da war ich auch noch nicht, aber Grüner Gaul ist halt auch so ein Wohlfühlladen. Da kriegst du halt Kleinigkeiten, kriegst du auch Frikadelle oder Jahrgangssardine, und es gibt halt eine geile Weinkarte.
Okay, cool. Ja.
Und dann war ich noch in einem ziemlich neu eröffnet Kantine Urban Diner, auch in Bochum, auch eine ziemlich coole Geschichte. Die machen halt Mittagskantine, also für umliegend. Jetzt auch ein bisschen höherpreisiger, aber umliegend ist halt auch so ein bisschen höherpreisiger. Was man jetzt bei Bochum immer auch alles gar nicht denkt, aber das schreibe ich dann auch in dem Artikel. Und abends gibt's halt Fine Dining so ein bisschen. Aber der Laden ist halt total unkonventionell und auch echt ein Besuch wert.
Was ist das, dass das ausgerechnet in Bochum jetzt alles war oder im Ruhrgebiet jetzt alles war? Passiert da irgendwie gerade besonders viel? Also ändert sich da gerade eine Stimmung, ein wie auch immer? Oder ist es jetzt einfach purer Zufall, dass du jetzt halt einfach drei Läden in Bochum gesehen hast?
Nee, es ist natürlich kein Zufall, weil ich immer mal über das Ruhrgebiet schreiben wollte.
Ja.
Weil ich halt finde, dass das Ruhrgebiet notorisch verkannt wird.
Ja.
Wenn ich nochmal irgendwo in ein Stadtkonglomerat oder in eine andere Stadt ziehen wollen würde, dann würde ich, glaube ich, ganz gerne
in diese Essen, Ecke Dortmund, ziehen. Ja.
Weil ich mag diesen Menschenschlag irgendwie, ich mag dieses gerade heraus.
Ich mag auch, das ist ja, was die meisten Leute bis heute nicht begriffen haben. Also wenn du mal auf einem Hochhaus stehst, irgendwo im Ruhrgebiet, dann siehst du, wie grün das da ist.
Ja, genau.
Da können die Bayern, ne? Können da einpacken.
Ja. Ja, ich meine, da ist so viel rekultiviert worden.
Ja.
Also Dortmund ist städteplanerisch so weit vorne.
Ja.
Bochum ist immer noch hässlich, aber es ist halt auch, also ich meine, da ist abends so viel los. Ich meine, die haben die Ruhr-Uni, die echt riesig ist.
Mhm.
Aber da trifft sich halt alles. Und so, da funktionieren halt auch Gastro-Konzepte super, anderswo wird irgendwie geklagt,
mhm.
aber die machen halt einfach, die sind irgendwie auch bodenständig, die machen einfach und die sind aber auch flexibel irgendwie da drin. Und ja. Das funktioniert irgendwie super. Ich meine, der Tibor mit dem Pfeif, der ist über Monate hinweg ausgebucht, ja.
Mhm.
Also ist Bochum. Und ich finde es sehr cool da. Also ich mag das total gerne.
Ja. Ich guck gerade, also und du kriegst da auch noch, also wenn es beruflich hinhaut, dass du deinen umziehst, also ich gucke jetzt gerade für Dortmund gerade auf einer Immobilienwebseite.
Ja.
Also tipptopp, seine Stadtvilla mit Einbauküche voll klimatisiert, 150 Quadratmeter, 2300 kalt. Das ist die teuerste Miete, die du da bezahlen kannst. Das heißt, du kriegst da auch noch wirklich wahrscheinlich vergleichsweise günstige Wohnungen. Ja, hier. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie da so das, ne, ob man da wohnen will oder nicht, aber ja, 60 Quadratmeter, was?
Ja, ich meine, der Tibor, der muss
60 Quadratmeter, 260 kalt, hallo? Hallo?
Der musste jetzt kurzfristig umziehen und das hat irgendwie, glaube ich, 3 Tage gedauert. Da hatte der eine Wohnung, so die er ziemlich geil findet, ja.
Berlin bis 2005.
Sorry?
Das ist Berlin bis 2005. Oh, ja. Nee, ich habe um die Ecke eine Wohnung gefunden, die ist doppelt so groß und kostet nur die Hälfte. Ich ziehe schnell um, ja.
Mhm.
Ja, krass, Ruhrgebiet, krass.
Ne? Ja. Ja.
Naja, genau. Ich war letzte Woche in Bayern unterwegs, um Podcasts aufzunehmen für die Bayern Tourismus Marketing und war unter anderem im Ort namens Neustadt an der Donau. Den kennt man vielleicht sogar. Also ist das eine beliebte. Da fahren viele Leute hin, auch um so Fahrradreisen zu machen. Das ist mitten im bayerischen Thermenland. Also kannst du irgendwie so 7 Thermen mit dem Fahrrad in 20 Minuten erreichen und sowas. Und hab da in einem in einem Gasthof übernachtet, und zwar im Gasthof Giegel, wo du bei den Zimmern so denkst, ja, ist okay, vielleicht könnte man auch mal was machen. So, also weißt du, so, wo du denkst, aber ist wirklich noch völlig okay, sauber, super, alles prima. Aber das Restaurant unten war der totale Kracher. Also ist halt ein Stino-Gasthof irgendwo in Bayern. Ne, Schweinsbraten, Oberster, so diesen ganzen Kram, den man so kennt. Und dann haben die aber Burger auf der Karte. Die machen einen Bavaria-Burger mit frischem, also ist ein Cheeseburger ohne Ketchup. So. Aber mit frischem Meerrettich, Gürkchen, klar, also Gürkchen, frischer Meerrettich, Speck und Oberstem. Auf dem Burger, du siehst hinterher aus wie die Sau, ja?
Mhm.
Also, wenn du
einkleiden.
Genau, nimm am besten noch ein Hemd mit, aber das war wirklich einer der geilsten Burger, die ich je gegessen habe. Und zwar nicht so im Sinne wie hier Markthalle 9, Kumpel und Keule, so, tolles Fleisch, tolles Ding, sondern das war einfach so dermaßen krass. Wirtshaus auf die 12 und das in einem Burger, das war wirklich super. Wer jemals nach Neustadt an der Donau kommt, geht bitte im Gasthof Giegel einen Bavaria-Burger essen. Das war wirklich super. Das war so geil. Ich hatte Hunger. Und es war, glaube ich, 17 Uhr haben die, glaube ich, aufgemacht unten. Also ich hatte mein Zimmer oben, hab dort gearbeitet. Bin dann irgendwie relativ zügig zur Küchenöffnung runtergegangen, 17, 17.30, hab das Ding gegessen. Und das war so geil, dass ich gedacht habe, okay, die Küche macht 21, 30 zu. Oder wann auch immer. Vielleicht schaffe ich es ja bis dahin. Noch einen zu essen. Habe ich aber nicht. Aber ja. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Und null fancy, gar nichts, also nicht so wie deine Sachen, sondern ich bin
da eher
bodenständig.
Ja,
genau.
Nicht. Wo warst du denn am Abend vor deinem Geburtstag?
Ach Gottchen, ja, das war natürlich auch toll. Aber das ist
Norden
jetzt nix,
Berlin?
Das war Norden Berlin, ja.
Ja.
Aber das ist ja jetzt nichts, was man groß empfehlen könnte, weil es ist halt nicht öffentlich. Also das war, es gab ja vor 10 Jahren,
ja,
gab es mal so eine Phase, wo Foodblogging und Pop-up-Restaurants und sowas irgendwie der heiße Scheiß waren. Ständig gab es irgendwo ein Pop-up-Restaurant. Ne? Also irgendwelche Leute, die gerne kochen, mieten sich irgendwo ein, wo sie 40 Plätze haben und bekochen dann 40 Gäste. So.
Mhm.
Und eines dieser Pop-Up-Restaurants, einer dieser Supper-Clubs, hieß das?
Supper-Clubs, genau, war Norden-Berlin.
War Norden-Berlin. Deren Ansatz war halt, sind halt drei Jungs, Paul und Björn, kommen aus Berlin und haben halt nur nordisch gekocht, das heißt gebeizt, geräuchert, fermentiert. So. Und das war damals ein total schöner Supper-Club. Irgendwie da war ich auch ein paar Mal und dann ist das irgendwie alles eingeschlafen, alle haben so Kinder gekriegt und neuen Jobs und weiß der Geier. Und irgendwie vor kurzem, also vom Vierteljahr oder sowas, sah ich auf Insta dann bei einem der Pauls, die dafür verantwortlich sind, einfach nur so eine Kachel, so, ja, Norden Berlin, soon come.
Hab ich auch gesehen.
Ja, und hab dann direkt
aber ich dachte, die würden jetzt tatsächlich ein Restaurant eröffnen.
Nein.
Ah, okay.
Das war tatsächlich ein Supper Club. Also das war also 8 Jahre danach nochmal diesen Supper Club gemacht. Die sind aus dem Stand, was wirklich irre ist. Also das, ich meine, du bezahlst denen Geld und weißt überhaupt nicht, was du bekommst. Du weißt noch nicht mal, ich wusste noch nicht mal, wohin wir gehen.
Ne? Okay.
Wir haben gesagt, das kostet pro Person so viel Geld. Mach mit. Ja. So, das heißt, die Leute haben denen Geld überwiesen und irgendwie 2 Tage vorher oder sowas hieß, ja, komm hier nach, wo waren wir, in Moabit irgendwo in so einem Laden. Und die waren überbucht, obwohl niemand wusste, worum es ging. Das, so legendär muss das gewesen sein. Und haben sich dann, weil sie irgendeine Auswahl treffen mussten, haben sie sich entschieden, so ein Klassentreffen zu machen. Das heißt, ich habe da total viele Gesichter gesehen, die ich auf den Norden-Berlin-Veranstaltungen von 10 Jahren auch schon gesehen habe. Mhm. Nur halt alle 10 Jahre älter. Total geil. Das war wirklich super. Und das dann zufälligerweise am Vorabend meines Geburtstags, sodass wir also im Grunde da in meinen Geburtstag reingefeiert haben, ohne zu wissen, dass wir das tun werden, weil als ich gesagt habe, ich will dahin, wusste ich noch gar nicht, ob ich überhaupt ein Ticket kriege.
Mhm.
Ja, und das war toll. Also war absolut toll.
Schön.
Ja. Also wirklich toll. Es gab Kroketten vom, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das Rezept. Ja, Paul hat hinterher das Rezept rumgemailt. Warte mal. Rezept für 40 Kroketten. 1 Kilo Prime Rib, 3 Schalotten, 1/2 Liter Wein, Knoblauch. Das ist alles auf Fennel Seeds, Peppercorns, Milk, Butter, Flour. 200 Gramm Grated Westerbotten Cheese, maybe available at Ikea. Alternative would be Gruyère. Ja, da haben die halt, und dann Panko, Mayonnaise und Trüffel, haben die so Kroketten gemacht. Das war der totale Wahnsinn, diese Dinger. Ja. Nee, war schön.
War schön.
Ich bin da sehr, sehr glücklich rausgegangen an dem Abend. Ja, war echt toll.
Ja, so. Mein Supper und Wine Club heißt der Riesling Swag.
Gibt's die Webseite mittlerweile? Funktioniert die?
Noch nicht, aber ist jetzt in der Mache und ich habe den Vertrag fürs Restaurant unterschrieben. Das heißt, ich habe jetzt auch 10 von 11 Weingütern.
Okay, das heißt, du kannst ja nicht mehr scheitern.
Obwohl, wenn's keinen interessiert und keiner Karten kauft,
dann musst du schon, aber verkaufen.
Ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Ja. Es wird nicht sehr viel teurer als beim letzten Mal sein. Und ich glaube, es gibt schon genügend Leute, die gerne daran teilnehmen möchten.
Ja, 2 kennst du. Also 2 Tickets gehen nach Berlin. Ja, dann gehen wir jetzt heim, ne?
Gehen wir jetzt heim.
Geilen Pullen alle. Und bestellen uns noch von den geilen Pullen, bevor sie ausverkauft sind, weil ich die Sendung veröffentlicht habe. Nächste Sendung am 23. Oktober 2024 um 19.30 Uhr. Achtung, gleiche Stelle, gleiche Welle. Für die 15 Leute, die live zuhören. Haben wir überhaupt noch live gegen Ende? Franz, das ist ja immer so ein bisschen. Oh doch, 15 Leute hören live zu. Das ist doch
Kisten gibt es ja nicht mehr, aber es gibt 2 der 3 Weine. Gibt's, also es ist nur einer ausverkauft sozusagen aus der Kiste. Also wer zumindest 2 der 3 Weine noch haben möchte, die hat, glaube ich, der Alex irgendwie auf die Website direkt unten drunter gepackt.
Ah, super.
Genau, Epsilon Virginius und oder Epsilon Virginis und Chenin Bergeron Lucien gibt's noch. Und den 3. gibt's halt nicht mehr, da muss. Also.
Oh, genau. Wow, das ist aber dann auch nochmal preislich nochmal ein ganz anderer Schnack.
Ja, das nächste ist Savoy, Sendung, ne? Das ist Savoy. Ja, das ist irgendwie. Es ist. Alles, was von da kommt, ist vergleichsweise teurer. Das ist halt auch ein bisschen anstrengender da zu arbeiten.
Okay. Erklären, warum das so ist, wirst du in der nächsten Sendung. Wie gesagt, 23.10.2024, 19.30 Uhr und ein paar Tage später dann als Podcast überall. Und wir trinken durch Savoyen, also zumindest drei Weine aus Savoyen oder aus dem Savoyen?
Aus Savoyen. Mhm.
Savoie?
Savoie.
Savoie.
Savoir-Bien.
Ja, es reicht. Danke, Christoph. Danke, Live-Hörerschaft, fürs Live-Hören. Danke, Chat, fürs Mitspielen. Allen anderen danke für die Aufmerksamkeit. Und selbstverständlich danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich gar nicht vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der Mann ist so eingeführt. Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.